Klartext Health and Business, ein Podcast für niedergelassene Ärzte und Ärztinnen. Vom Hamsterrad hin zu einem erfolgreichen und erfüllenden Praxisbusiness. Ich bin Daniela Wiesner, spreche Klartext und bringe Praxiserfolg auf den Punkt. Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder mit einer neuen Folge des Podcasts und heute freue ich mich besonders, denn heute habe ich einen ganz wundervollen Gast bei mir. Und zwar Herrn Dr. Michael Feld aus Köln. Der Dr. Feld ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Somnologe und einer der führenden deutschen Schlafmediziner. Für alle unter uns, die nicht gut schlafen, mit einer bundesweiten Videoschlafsprechstunde und sogar einem 14-tägigen Schlafretreat im November auf Mallorca. Also den Schlaflosen unter uns kann geholfen werden. Hört jetzt mal die Folge an und dann könnt ihr euch ja informieren und sehen, was der Herr Dr. Feld alles so macht. Ich freue mich sehr, Sie heute hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, Herr Dr. Feld. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben. Und ja,
sehr gern.
Wir steigen doch gleich ein. Meine erste Frage ist ganz simpel. Warum schlafen wir?
Die Frage ist simpel, die ist aber gar nicht so doof, weil wir das tatsächlich immer noch nicht zu 100% genau wissen, weil eigentlich muss man sich mal vorstellen, war das ja über Jahrzehntausende in der Evolution eine total gefährliche Phase für die Lebewesen. Weil so sicher wie Sie und ich heute schlafen mit einer Betondecke drüber und alles ist safe, war das ja ewig nicht. Ja, konnte der Fressfeind kommen, der Tiger. Und trotzdem hat der liebe Gott uns so viele Stunden Bewusstlosigkeit da reingepackt. Also muss es einen Sinn haben.
Guter
Wir
Punkt.
schlafen hauptsächlich fürs Gehirn, fürs Immunsystem. Das Gehirn braucht das, was wir Schlaf nennen. Der Muskel kommt doch mit Ruhe aus. Das ist halt die einzige echte Reparatur-, Regenerations-, Abspeicher-, hast du nicht gesehen, Phase, die der Mensch hat. Und weil da so viel Wichtiges passiert, was für den Tag dann wieder, haben wir die quasi Jahrmillionen durch die Zeit getragen und schlafen immer.
Was ja super spannend ist, ist, dass uns das eigentlich relativ spät erst aufgefallen ist, dass im Schlaf so viel passiert. Ich glaube, das ging sicher bis in die 50er des letzten Jahrhunderts, 1950er, dass das erstmal irgendwie so auffiel, dass wir im Schlaf nicht nur nichts tun, sondern dass da ganz wesentliche Prozesse ablaufen.
Also die Schlafmedizin, wie wir sie kennen, die ist sogar erst in den 80er Jahren überhaupt entstanden, hauptsächlich durch die Erfindung des EEGs und dass man sozusagen nachts dann irgendwann gesehen hat, ui, da sind aber andere Hirnströme zum Beispiel, gerade diese Augenbewegung, dieser REM-Schlaf, dieses Abkürzung heißt ja Rapid Eye Movements, also schnelle Augenbewegung. Und dadurch konnte man anfangen, erst verschiedene Schlafstadien zu unterscheiden und erst durch die Untersuchungsmethodik sah man, ach Mensch, da ist ja gar nicht alles abgeschlossen, sondern da passiert ja eine ganze Menge. Ja? Und das Paradoxe ist, normalerweise müsste der Schlaf viel mehr auf dem Radar sein, weil es ja wirklich ein Drittel von 24 Stunden entfällt auf die Nacht und den Schlaf. Da wir aber dann halt die Äuglein zu haben und da immer noch zwei Drittel der Leute gut schlafen, und das sind die, die sagen, was interessiert mich, dass ich schlafe halt. Ja? Und der Need kommt ja eigentlich von dem einen Drittel, die nicht gut pennen. Ja?
Das heißt, ich merke gar nicht, dass ich schlecht schlafe.
Wenn du gut schläfst, merkst du nicht, dass du schlecht schläfst. Also, und es gibt halt auch viele, die schlafen subjektiv, würden die sagen, was will der? Ja, aber objektiv schläft er schlecht. Und da haben wir gerade Männer mit Atemaussetzern oder starkem Schnarchen. Unser einer merkt das halt nicht so. Ja, wenn du meinen Bautyp hast und bist auch so ab 50, dann haben die alle was. Und das merken die Mädels. 80% der Männer, die hier hinkommen, werden von ihren Frauen geschickt. Wir haben extra so Goodies, so Schlafschafe, die wir denen mitgeben als Dankeschön für die Partnerinnen, dass die uns den Holden schickt. Ja? Du merkst es selber erst, wenn du wirklich müde bist oder wenn du nachts wach wirst oder wenn der Doktor irgendwie deinen Blutdruck zu hoch, dann merkt man eigentlich erst was.
Also es ist im Endeffekt häufig die Partnerin, die sagt, es stört mich so wahnsinnig, das Schnarchen. Also es fängt meistens mit dem Schnarchen vermutlich an. Das Schnarchen stört so, ich kann nicht schlafen, er muss was tun.
Bei den Atmungsstörungen entdeckt es meist der Partner. Und da ist es dann wirklich auch Zeit, dass der Mann behandelt wird, weil er das selber schon Jahre hat und das gar nicht merkt. Und bei den Frauen ist es eher, Frauen neigen viel mehr zu Durchschlafstörungen. Die haben dann einen persönlichen Leidensdruck, weil die es mehr merken. Ja? So, und Frauen fallen ganz oft durchs Raster bei der Diagnostik, weil da wird ganz schnell gesagt, ach, bei dir ist die Psyche, Hormone, gerade Wechseljahre, komm, stell dich nicht so an oder nimm mal was. Aber auch Frauen haben zum Beispiel, kriegen die ab den Wechseljahren nachts erschlafft die Muskulatur ein bisschen mehr im Rachen, dann kriegen die auch so Atemstörungen. Die fallen aber halt nicht so auf. Frauen machen nicht so einen Krach. Frauen kriegen nicht so, machen nicht so einen Punk wie wir. Ja? Also da gibt es starke Gender-Aspekte und die Frauen fallen ganz oft durchs Raster. Also wir haben ganz viele Frauen, die sind schon seit Jahren mit Schlafstörungen von Pontius nach Pilatus, haben schon Hormone, haben schon dies, 10 Jahre Psychotherapie und schlafen immer noch nicht. Und wenn wir die dann einmal technisch diagnostizieren, siehst du ganz häufig, dass Frauen auch so leichte schlafbezogene Atmungsstörungen haben. Dann machen wir denen zum Beispiel so eine Kieferschiene, ist die Schlafstörung weg.
Und dann werden die Zähne auch gleich geschont.
Ja.
Das heißt ja aber, dass es da ganz viele Aspekte gibt, die zu Schlafstörungen führen können, weil ich höre jetzt auch so ein bisschen Psyche raus. Ich meine, wir Frauen werden ja gern in die Psychoschiene. Immer wenn die Medizin bei uns nicht weiter weiß, ist es Psyche oder Stress, also eins von beiden, gern auch in Kombination. Aber es kann auch organisch theoretisch was sein, also eben diese Atemgeschichten.
Wenn der Schlaf, ich erkläre immer wieder den Patienten, stellen Sie sich vor, Ihr Schlaf ist ein Haus und das Haus wackelt. Und jetzt holst du einen Bauingenieur. Da guckt er erstmal nach dem Fundament, nach dem Keller. Wenn es da schon wackelt, brauchst du oben erst gar nicht anfangen. Und beim Schlaf sind die Körperfunktionen quasi die Basis, der Keller und das Psychische und so, das kommt dann in den oberen Stockwerken. Das heißt, du guckst erstmal und bei den Körperfunktionen, Atmung ist der halbe Schlaf. Weil der Rachen, wo die Luft durch muss, eine Kompromisslösung vom lieben Gott ist, weil wir hier mit sprechen, schlucken, atmen müssen, kann der nachts, das wird irgendwann eng, ja, das kann nur elastisch offen gehalten werden. Und deswegen gucken wir immer erst, was macht die Atmung, seine Körperfunktion. Wenn da alles okay ist, dann guckst du weiter, ja. Und deswegen ist das halt so bedeutsam. Und wenn das nicht mit beachtet oder mit diagnostiziert, dann hast du oft, verlierst du die Hälfte des Weges. Und dann wirst du halt sofort auf so ein Psycho oder Hormon. Ich meine, Psycho und Hormone, das ist auch immens wichtig für den Schlaf, ja. Aber du darfst halt das Fundament nicht vergessen. Das ist immer der Körper.
Das heißt, so Gedanken drehen und all diese Dinge und nachts erwachen und dann springt der Kopf natürlich sofort wieder an. Könnte man auch meinen, sind eher Begleiterscheinungen.
Das sagen wir es mal so, es gibt ja beides. Manche werden wach, weil sie so viel Sorgen, so viel Druck haben, dass das so stark ist, die innere Anspannung, dass du nicht entweder gar nicht erst in den Schlaf kommst, vor Sorgen, Spannung, Angst, Druck, Schmerz, hast du nicht gesehen? Oder dann wach wirst. Selbst manchmal, das hat ja der Freud entdeckt, dass selbst manchmal, wenn Trauminhalte zu bedrohlich sind, dann schießt dich der Körper wach, damit du das nicht aushalten musst. Es gibt es aber mindestens genauso häufig umgekehrt. Und jetzt wird es echt ein bisschen spooky. Also in dem Moment, wo du wach wirst, weil jetzt zum Beispiel den Körper die Atmung stört oder der keine Luft kriegst, fängt das Gehirn automatisch an zu rattern, weil es ja gar nichts anders kann. Und wenn ich dann da allein im dunklen Zimmer liege und neben mir der Holde sägt die Hütte ab, da bin ich sowieso schon alleine und irgendwie. Und wenn das Gehirn kann nur denken. Und dann denkt es halt auch. Und auf einmal kommen dir die Sorgen auch noch 10-mal schlimmer vor, weil du ja da alleine rumliegst. Das heißt, es gibt genauso viele Leute, die aus einem anderen Grund wach werden und dann die Rübe halt rattert und der kriegt es mit, als dass sie über die ratternde Rübe wach werden. Das mit Pipi machen nachts das Gleiche. Viele Leute denken, sie müssten ständig nachts raus Pipi, weil die Blase so voll ist. Die meisten werden aus anderen Gründen wach, spüren die Blase schon bei 100 Milliliter, müssen deshalb rennen. Wird der durchschlafen, wird er das erst morgens merken, wenn er so einen Ballon hat.
Also sind wir ja wieder bei der Ursachensuche.
Das ist Henne und Ei. Deswegen lohnt es sich eigentlich
Symptome
immer, einmal
sind.
ganzheitlich zu gucken. Ja.
Also geht es nicht immer nur um Symptome, was wir ja gerne behandeln. Also ich vor allen Dingen auch.
Es geht, ich sage mal so, es geht eigentlich darum, am Anfang einmal eine ordentliche Diagnostik zu machen. Ja. Am besten so eine technische Schlafverkabelung, damit der Patient oder die Patientin aufs richtige Gleis gesetzt wird. Es gibt ja durchaus viele psychische Schlafstörungen oder hormonelle, aber du musst halt wissen, was es ist. Und nur vom Erzählen ist es halt manchmal, bleibt es selbst, ich mache das ja schon 20 Jahre, ist es manchmal so, dass du es nicht genau wissen kannst.
Stichwort Schlafdiagnostik. Muss ich dazu in ein Schlaflabor? Wie stelle ich mir das vor? Oder kann ich das auch irgendwie anders lösen?
Also, wenn du gesetzlich versichert bist in Deutschland, steht dir zu, dass du eine Schlaflaboruntersuchung bekommst, wenn du vorher eine Vormessung ambulant bei einem niedergelassenen Arzt und dann kannst du irgendwann nach 9 Monaten Wartezeit, darfst du in ein Schlaflabor. Dann wird das von der Kasse bezahlt. Es gibt auch die Möglichkeit, und so machen wir das hier, das ist allerdings natürlich jetzt hier eine reine Privatpraxis, wir machen das mobil, also Patienten kommen am Nachmittag her, werden mit dem gleichen Kladderadatsch verkabelt, können aber im eigenen Bett schlafen. Weil das dann halt gewohnte Umgebung ist, bringen uns das Gerät am nächsten Tag zurück. Und wir können auch bundesweit Geräte verschicken. Das geht auch. Das zahlt dann aber nur die Privatkasse oder muss man selber zahlen. Und ansonsten muss man immer noch, und das wird sich irgendwann auch ändern, aber ist halt, musst du wirklich in so ein Schlaflabor.
Aber
Geht auch alles mobil.
es ist ja nicht nur, was körperlich stattfindet, es ist ja auch die Umgebung sicherlich relevant. Also wäre es doch eigentlich der elegantere Weg, wirklich zu sehen, wie schlafe ich in meiner Schlafumgebung auch? Oder ist es dann der nächste Schritt nach dem Körperlichen, was macht die Umgebung?
Sagen wir mal so, wenn du jetzt wirklich so ein tapferer Apnoiker bist, der immer eh einschläft, denen ist es egal, ja, Hauptsache sie werden diagnostiziert, die schlafen auch im Schlaflabor ganz gut. Bei einem Durchschlafgestörten ist es total schlimm für die, dass sie wissen, oh Gott, ich schlafe ja eh schon so scheiße, jetzt soll ich auch noch in eine fremde Umgebung. Und für die ist es, insgesamt ist das Ambulante am Mobile halt viel angenehmer. Ja.
Also das heißt, man kann sich das schicken lassen.
Dann
Man nimmt
kannst du bei uns einen Termin machen, wir machen mit dir ein Gespräch und dann gibt es verschiedene Methoden, dann kann man das schicken lassen oder kommst her oder so. Ne? Weil die Wartezeiten halt werden immer länger. Es werden ja jetzt zunehmend Krankenhäuser geschlossen, wegen dem Krankenhausstruktur hast du nicht gesehen. Also machen auch die Schlaflabore immer mehr zu. Das heißt, die Wartezeiten werden immer länger.
Jetzt kommen wir mal zu den, es gibt ja mittlerweile viele so Devices, die man sich, so Wearables, die man sich selbst anlegen kann, um zu gucken, wie schlafe ich. Also ich selbst habe dieses Whoop-Armband, dann gibt es den Oura-Ring, gibt es ja ganz verschiedenste Dinge. Wie gut sind die, also haben Sie damit Erfahrung, wie gut sind die in der Aussagekraft?
Also im Moment ist es noch so, dass kein einziges Wearable, weder Whoop noch Apple noch Oura, in der Lage ist, die Schlaftiefe genau zu benennen. Das können sie aus technischen Gründen nicht, nicht weil die Dinger jetzt irgendwie, weil da einer sich nicht will, sondern die haben technisch nicht, sind nicht in der Lage zu sagen, Leichtschlaf, Tiefschlaf oder Traumschlaf. Auch wenn sie das suggerieren, jeder können es nicht. Was sie ganz gut können, ist Gesamtschlafenszeit angeben. Also waren es 5 Stunden oder 7 oder 8, das können sie eigentlich ganz gut. Und im Medical-Bereich, zum Beispiel Erkennung von Sauerstoffabfällen bei der Nacht oder Schlafapnoe oder Herzrhythmusstörung, das können die ganz gut. Das Einzige, was sie wirklich nicht können, und zwar keine, und da kann man sich auch nicht von betrügen lassen, sie können dir nicht akkurat sagen, dass du hast jetzt so und so viel Prozent Tiefschlaf in der Nacht gehabt oder so und so viel Prozent Traumschlaf, weil die Dinger haben halt höchstens einen Beschleunigungssensor oder Herzfrequenz. Wir brauchen dafür Geräte, die kosten 15.000 Euro mit Hirnstrom und da sitzen noch zwei Menschen dran. Das dauert noch 5 bis 10 Jahre, bis die das können. Das heißt, wenn du so ein Ding benutzt, dann kannst du ruhig gucken, ah, meine Gesamtschlafenszeit ist von, ich hatte diese Nacht, komme ich auf meine 7 Stunden, das waren nur 5. Das machen die ganz gut. Aber du darfst dich nicht darauf verlassen, dass die Werte, die er dir angibt für Tiefschlaf, Traumschlaf, Leichtschlaf, die sind, da kannst du auch einen Finger in die Luft halten.
Was sind es denn für Körpermessungen, für relevante Werte, die da erhoben werden? Was macht aus, wie reagiert der Körper, wenn ich gut schlafe, wenn ich schlecht schlafe? Was sind die Parameter dafür?
Die Frage ist auch gar nicht so blöd. Also normalerweise, also wenn wir jetzt mit den Profigeräten messen, dann ist natürlich schon relevant. Man sagt, so optimal sind so 15 bis 20% Tiefschlaf, 15 bis 20% REM-Schlaf, 60% Leichtschlaf. So, wenn du das schon mal hast, kannst du schon mal einen Haken dran machen. Dann keine Aussetzer oder wenig, bis 5 Stück die Stunde und hast du. So, jetzt ist aber auch gerade dein subjektives Empfinden ist eben auch wichtig, weil jede Nacht ist anders. Und da der Schlaf so multifaktoriell ist, kann es halt auch passieren, dass selbst ein Profimessgerät sagt, wow, das war aber eine gute Nacht und du sagst, ey, ich fühle mich total scheiße. Das kann passieren. Und im Moment würde ich sagen, wenn es jetzt um den Vergleich geht, was sagt mir mein Wearable und was sage ich mir, dann sollte deine subjektive Empfindung eigentlich gewinnen. Wenn du das Gefühl hast, die Nacht war okay, dann kann er dir sagen, was er will. Verstehst du? Es gibt manchmal auch Nächte, da wachst du blöd auf und das Messgerät sagt, war gut. Wir machen die Messungen hauptsächlich, um körperliche Störungen zu entdecken. Herzrhythmusstörungen, Atemaussetzer, das ist dann handfest. Aber dieses Gefühl am Morgen, die Nacht war gut, die Nacht war mittel, die Nacht war schlecht, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und es kann halt auch mal so sein, dass du 3 Nächte hintereinander das Gefühl hast, hey, Scheiße, ja. Aber das hat keine Relevanz. Ne?
Also Schlaf ist ja jetzt mittlerweile angekommen, glaube ich. Jeder, der sich so ein bisschen mit Gesundheit beschäftigt, weiß ja nun, wie elementar der Schlaf ist. Also ich beschäftige mich ja viel mit Longevity, großes Thema, Schlaf, großes Thema. Jetzt gibt es ja so diese Ansprüche, dass man so im 5-O-Clock-Club ist und morgens aus dem Bett springt und dann schon erstmal, bevor überhaupt irgendwas passiert, man Tennis spielt oder was man eben so macht, sportlich. Ich finde, auch das sind so Aussagen. Ich wache nie um 5 Uhr auf und bin wahnsinnig fit und freue mich, dass ich jetzt schon aufstehen darf. Ich bin definitiv im zirkadianen Rhythmus auch eher, ich würde mal sagen, eher eine Nachtigall als eine Lerche. Wie stark muss man das reglementieren? Also es gibt einfach die, die nachts aktiv sind, die nachtfit sind. Müssen die auch um 10 ins Bett gehen, wenn Whoop sagt, ab ins Bett? Ist der Vormitternachtschlaf der wichtige, wie es früher immer hieß, zu Großmutters Zeiten? Was habe ich schon gehört? Melatonin wird nur produziert zwischen 10 Uhr und 2 Uhr morgens, danach dann nicht mehr. Also wer um 2 ins Bett geht, hat sowieso schon verloren. Wie können wir da mal mit so ein paar Mythen aufräumen?
Also, es ist natürlich immer auch eine Frage, wen du fragst, ja. Wenn du jetzt noch fünf meiner Kollegen fragst und die sind alle so ein bisschen anders gepolt, dann kriegst du vielleicht ein bisschen andere Aussagen. Generell muss man sagen, es muss tatsächlich chronotyp adaptiert sein. Das heißt, wenn du jetzt ein Nachtmensch bist und du kommst mit deinem Rhythmus klar, ist es ja eher tödlich, wenn du dann um 5 Uhr raus musst. Ja, das ist totaler Bullshit. Wenn jemand eh schon ein Frühtyp ist, der sagen wir mal, nur wenig Schlaf braucht. Es gibt 10% Menschen weltweit, die kommen mit 4 bis 6 Stunden Schlaf halbwegs gut über die Runden. Unter denen hast du viel mehr Spitzenmanager, Spitzenpolitiker, da hast du diese Workaholics, die dann morgens schon um 5, das ist dieser typische amerikanische Leistungsgedanke, yeah, early bird und we get make it. Das ist für eine Normalo nix. Das kannst du knicken, ja. Wenn ich wüsste, dass ich um 5 raus muss, dann kann ich schon vor Wut nicht schlafen, ja. Und man sollte das, wenn das zu einem passt, dann ist es ja okay. Dann kannst du zwischen 5 und 6, guck mal, die Bodybuilder, die Profisportler, die stehen alle relativ früh auf, gehen relativ früh ins Bett, weil die natürlich von ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit merken, okay, das ist vielleicht meine Zeit. Aber es gibt auch Leute, die schlafen bis 10 und die haben um 12 Uhr ihren Peak. Es gibt so ganz grobe Richtlinien, welche Organsysteme zu welcher Uhrzeit am besten funktionieren. Wir wissen zum Beispiel, die Fingerfertigkeit ist zwischen 8 und 9 besonders gut. Also wenn das nächste Mal eine komplizierte Zahnarztbehandlung geht zwischen 8 und 9, macht er weniger Fehler. Ja, oder lässt deine Rolex reparieren, kann der Uhrmacher das zwischen 8 und 9 am besten. Mathe lernen für Kinder zwischen 10 und 12, ja, weil das Gehirn des Kindes für Rechenaufgaben dann seinen Peak hat. Jetzt ist aber trotzdem von Kind zu Kind wieder unterschiedlich. Wenn dein Jean-Luc oder Lea Marie jetzt ausgerechnet da nicht reinpasst, dann hast du auch wieder die Arschkarte. Ja? Also generell würde ich sagen, guck, was dein eigener Rhythmus ist. Und das kriegst du am besten raus, zum Beispiel, wenn du mal 2 Wochen Urlaub hast und du hast keine äußeren Termine, dass du einfach mal schaust, wann werde ich denn müde und wie lange würde ich schlafen? Und dann mändelst du dich so ran. Es gibt inzwischen aber auch Chronotyp-Tests. Es gibt sogar einen, da kannst du eine Haarprobe hinschicken und die machen dir deinen genetischen Chronotyp, sagen die dir dann aus deiner Haarprobe. Ja.
Oh, das ist aber interessant.
Ding heißt Body Clock, kannst du bestellen, kostet keine Ahnung, 150 Euro. Jetzt ist das auch nicht in Stein gemeißelt. Selbst wenn du genetisch ein Frühtyp bist, heißt das nicht, dass du so leben musst. Ja? Weil der liebe Gott hat uns so eine gewisse Schwankungsbreite schon reingebaut. Weil stell mal vor, lernst einen neuen Typen kennen, der ist ein Nachtmensch, du bist eine Früh. Ihr seht euch ja nie, gibt ja nur Ärger. Das heißt, wir haben schon so eine gewisse Pufferzone eingebaut bekommen, damit du dein Sozialleben so und irgendwo in dieser Range, aber mit diesem 5 Uhr aufstehen, komm, ey,
Aber
sorry.
ideal wäre vermutlich, wenn man in so einen Rhythmus kommt, wo ich sage, das ist eine gute Schlafenszeit und ich wache von alleine auf, wenn
Wenn
die.
du den Luxus hast, dass du das so machen kannst, die meisten von uns haben diese Möglichkeit ja gar nicht, weil du eben doch zu einer bestimmten Uhrzeit die Kinder in die Schule bringen musst oder irgendwie arbeiten musst. So. Und wenn du jetzt Privatier bist und hast deine 5 Millionen und hast deinen Pool auf Mallorca, da kannst du das ja schick ausprobieren. Und in den Jahren davor musst du halt irgendwie gucken, dass du einen Kompromiss kriegst zwischen deinem Chronotyp und deinen
Dass
äußeren
der
Anforderungen.
Pool dann irgendwie auch dann da ist, wenn ich ihn brauche, wenn ich endlich schlafen kann.
Also es gibt ja zum Beispiel auch, es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass die Nachtmenschen ein höheres Krankheitsanfälligkeitsrisiko haben für Depressionen und für hast du nicht. Ja, was man aber nicht weiß, ist, liegt das wirklich am Chronotyp oder hast du unter den Nachtmenschen eben mehr Party- und Feierorientierte, die sich gerne mal abends einbitschen, die vielleicht noch eine rauchen, weil sie Musiker sind? Das ist ganz stark vermengt und da muss man immer gucken, wer sagt denn sowas? Ja, will einer was verkaufen, eine Schlafschule verkaufen? Also man muss das oft, wenn man jetzt so ganz ehrlich ist, muss man den Menschen ein bisschen mehr Spielmöglichkeiten lassen.
Wie sieht denn das so erfahrungsgemäß aus? Wann fangen denn Schlafstörungen an? Sind schon Kinder betroffen von Schlafstörungen oder ist es erst so in unseren späteren, reiferen Jahren? Wie sieht da die Erfahrung aus?
Also die Kinder haben ja brauchen eine Zeit lang Monate bis manchmal Jahre, bis sie überhaupt diesen festen Schlafrhythmus haben. Und die Eltern, die so ein Kind haben, was länger braucht, die flippen aus, die leiden, die denken, oh Gott, so ein Scheiße. Und irgendwann ist es dann meistens weg. Und dann gibt es halt noch mal so bestimmte Lebensphasen, wo Schlafstörungen häufiger auftreten. Das kann halt bei Studenten dann sein, wegen nachts Lernen und Party. Das kann aber auch in der Pubertät kommen. Und was halt bei Frauen ist, ganz stark die Wechseljahre betont, ja. Durch die Wechseljahre, da gehen die weiblichen Hormone, werden nicht mehr so doll produziert und die sind schlafschützend. Ja, die sind entspannungsfördernd, schlafschützend, und wenn die jetzt weniger werden, wird der Schlaf automatisch schlechter, und das kennen die meisten Frauen in den Wechseljahren. So, und dann hast du halt mit zunehmendem Lebensalter, ab 70, 75, wird der Schlaf auch störanfälliger, aber einfach, weil jedes System störanfälliger wird. Du brauchst dann auch nicht mehr so viel Schlaf. Ja? Früher, noch vor 10.000 Jahren, waren, als wir noch in der Gruppe ums Feuer gelegen haben, die Älteren eher die Nachtwachen. Die waren nicht mehr fit genug für die Jagd. Das haben die Jungen gemacht. Dann hat man gesagt, komm, lass die Jungen morgens das Fleisch holen und die Pilze sammeln. Wir passen nachts auf die Kinder auf. Es kann auch ein Überlebensvorteil gewesen sein, nachts mal wach zu werden. Nicht jedes nächtliche Wachwerden ist direkt eine Krankheit. Nur wenn du natürlich jetzt denkst, oh Gott, ja, wenn ich jetzt dreimal heute Nacht wach werde, kriege ich Krebs, dann wirst du die nächste Nacht achtmal wach, ja. Und die meisten, die zu uns kommen, sind Leute in der Sandwich-Phase des Lebens zwischen 30 und 65, die halt noch arbeiten müssen, die das Haus abzahlen, die Kinder, da machen die Schlafstörungen Ärger. Wenn du es geschafft hast und du bist bei die, wir haben kaum Rentner hier, die schlafen zwar objektiv schlechter, aber subjektiv tut es denen gar nicht so weh.
Ach, das
Die können
finde
ja
ich
was dranhängen, weißt du? Du machst ein Nickerchen, trinkst den Schnaps, machst noch ein Nickerchen, du musst ja nicht mehr raus.
jetzt gibt es bei Kindern ja, also aus der Kindermedizin, diesen Zusammenhang zwischen Schlafstörungen und ADHS-Symptomatik. Die ist ja mittlerweile jetzt ganz groß, dass man da erstmal hinschaut, bevor man fröhlich sagt, ah ja, ADHS und Ritalin und los geht's, dass man erstmal guckt, schläft es, hat das Kind Schlafstörungen? Wie äußert sich denn beim Erwachsenen, wenn ich jetzt sage, ja, nö, ich schlafe, also schlafen kann ja auch einfach nur heißen, ich bin, was weiß ich, 8 Stunden weg oder 7 Stunden oder 6 Stunden, also ich bin da nicht wach, also werde ich schon ganz gut schlafen. Was sind so typische Symptome, die darauf hindeuten, dass mit meinem Schlaf was nicht stimmt? Kann man das so generell sagen?
Also wenn du morgens mehrfach hintereinander oder fast immer nie das Gefühl hast, du bist entmüdet, ja, du hast an sich genug Stunden gehabt, du bist trotzdem am Arsch und platt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den Stunden, in denen du geschlafen hast, irgendwas nicht richtig mit der Erholung funktioniert, hoch. Das ist schon mal das eine, ja. Das andere ist, wenn du halt nachts nicht mehr wach wirst, ja, irgendwie. So mal wach werden, zwei, dreimal, und du schläfst halt wieder ein und es geht dir am nächsten Tag gut. So what? Aber wenn du jetzt da 17 Mal wach wirst, am besten noch schreckhaft und dein Herz pockert, da stimmt ja was nicht. Und Pi mal Daumen kannst du sagen, wenn so eine Störung länger als 6 Wochen am Stück ist und du hast schon Melatonin und du hast schon Jakobsen und das geht nicht weg, dann lass dich schlafmedizinisch untersuchen, weil dann findet man ja auch meist was. Ja? Ansonsten ist die Grauzone schon gegeben, ja. Oft ist es ja so, da hast du mal eine Phase, ist es schlecht, da denkst du, ah, ich müsste mal zum Arzt, wird es gerade wieder besser, dann kommt es irgendwie wieder. Und so hühnern sich ja manche Leute einfach über die Zeit, ne? Ganz oft ist eben der Partner, der sagt immer, Daniela, du zuckst da nachts, du schlägst um dich, du redest fremde Männernamen, ja, was ist mit dir los? So, ja.
Ja,
Oder
stimmt.
beim
Genau
Check-up,
so ist es.
so ist es, ja. Oder beim Check-up findet der Hausarzt, bei der Langzeitblutdruck sieht er, bei der 24-Stunden-Blutdruckmessung sieht der Blutdruck geht nachts nicht runter. Normalerweise gehen der Blutdruck und der Puls ein bisschen runter, damit sich das Pumpi auch mal ein bisschen erholen kann. Aber wenn es aber hoch bleibt, dann ist meist irgendein Stress. Und so bunt ist das.
Wir haben jetzt gerade gehört, Melatonin. Was für Supplements finden wir denn gut zum Thema Schlaf? Also es gibt ja bei den Damen gerne noch mal Ashwagandha und so. Gibt es denn so Supplements, wo man sagt, kann man mal ausprobieren?
Melatonin ist eigentlich ganz cool. Melatonin ist ein natürliches Dunkelheitshormon, was ab den Abendstunden bis zur Nachtmitte hat es seine Spitze und dann geht es so langsam runter, produziert wird. Und Melatonin ist Dunkelheit in chemischer Form. Es ist für den Menschen ein Schlafhormon. Es ist aber zum Beispiel für nachtaktive Tiere, Eule, Katze, Maus, die nachts jagen, die haben auch Melatonin hoch. Also kann es kein Schlafhormon sein. Ist nur für den Menschen ein Schlafhormon.
Es hat ja ganz viele andere Wirkungen. Es ist
Melatonin ist ein
Schweizertaschen.
Dunkelheitsstoff, der sagt dem Lebewesen, jetzt ist draußen Nacht und dunkel, jetzt machst du mal das, was für deine Spezies nachts das Beste ist. Für die Katze ist es Jagen, für uns ist es Erholen und Schlafen. Melatonin ist ein ganz kleines Molekül, dringt in jede Zelle, sagt zum Beispiel der Leberzelle, so Leberzelle, du hast ja keine Augen, du kannst nicht durch die Haut nach draußen. Ich sag dir jetzt,
Dunkel.
draußen ist Nacht. Jetzt mach du mal das, was du nachts am besten kannst.
Also
Regenerieren,
sprach
auf.
Entgiftungsprozesse und so.
So. Und jetzt hat Melatonin aber noch zusätzliche Effekte. Melatonin ist ein sogenanntes Chronobiotikum. Melatonin ist der Hauptdirigent des Nachtorchesters. Stell dir vor, alle Organe, Zellen sind einzelne Instrumente und tagsüber machen die so ihren Kram, hört sich total scheiße an, wenn du die zu. Und nachts spielen die ihr Stück zusammen. Und Melatonin ist der Dirigent, der das Feintuning macht. Jetzt würde das Orchester auch spielen können, wenn der Dirigent kurz vorher Durchfall hat, ja. Aber mit ihm ist es besser. Und das macht Melatonin. Melatonin koordiniert im Körper nachts die Abstimmung der Organfunktionen aufeinander, dass das möglichst harmonisch miteinander schwingt. Und Melatonin ist ein starkes Antioxidant, ein Radikalfänger, ist viel stärker als Vitamin C und E. Deswegen wird es eben auch in der Anti-Aging- oder Longevity-Medizin und auch inzwischen in der Onkologie, weil es wahrscheinlich krebsprotektive Wirkungen hat. Ja? Wenn man jetzt aber denkt, ich gebe mir jetzt direkt mal hier so eine 5-Liter-Flasche abends rein, das ist dann wieder kontraproduktiv. Manchmal ist Melatonin sogar wirksamer, wenn es niedrige Dosierungen hat, weil die niedrige Dosierung pusht deine körpereigene noch mit an, während wenn du direkt zu viel nimmst, denkt sich der Körper, ui, das Glück kommt von außen, ich muss nicht mehr selber arbeiten.
Ah, das heißt, diese Melatonin-Sprays, die es da jetzt so gibt, die sind wahrscheinlich von der Dosierung, das ist ja relativ niedrig, irgendwie 1 Milligramm oder so, eine ganz gute Geschichte.
Das Mundspray hat den charmanten Vorteil, dass es erstens sehr schnell aufgenommen wird. Es muss nicht erst über die Magensäure. Und es hat halt durch die kurze Halbwertszeit, kannst du das zum Beispiel auch noch am frühen Morgen nehmen. Angenommen, du wirst um 4, 5 wach und denkst, oh nee, bitte nicht, ich will noch die 2 Stunden. Dann kannst du elegant auch morgens um 4 noch 2, 3 Hub nehmen, weil das ist nach einer Stunde wieder aus dem Blut. Das kannst du ja mit keiner anderen Substanz machen. Du kannst es sowohl zum Einschlafen nehmen, abends, ja. Und da kannst du ruhig so 2, 4 Hub, du kannst ruhig da 2 Milligramm, kannst du ja machen, musst du gucken. Ja? Du kannst es aber auch dir an den Nachttisch stellen, und wenn du nachts wach wirst, bevor du jetzt eine richtige Schlaftablette nimmst, die 8 Stunden wirkt, und es ist schon 3 Uhr, nimmst du lieber 3 Hub
Hat
Melatoninspray.
natürlich auch einen mental beruhigenden Aspekt, weil man nicht so sagt, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder wach, sondern man sagt, ah oh ja, jetzt nehme ich schnell mein
Ja,
Spray.
und es ist oral und es geht schnell und du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, du hast keine Angst vor Abhängigkeit. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, es wirkt halt nicht bei dir. Ja? Das gibt es halt auch.
Es gibt ja auch noch diese Mischungen, da ist dann noch irgendwie Baldrian und sowas. Dann, ich finde, also nach den jetzigen Ausführungen würde ich auf sowas dann eher verzichten, oder?
Nicht unbedingt. Sagen wir mal so, die Kombipräparate, die nimmst du am besten dann vorm Schlafen, weil die dann in ihrer Mischung die eine Wirkungsverstärkung machen und auch längere Halbwertszeiten haben. Und da gibt es schon auch coole Kombinationen, wo dann zum Beispiel, keine Ahnung, Passionsblume, Hopfen, Melisse, Magnesium, Vitamin B6, B1, das sind alles Glycin, alles durchaus schlaffördernde Substanzen, von denen aber Melatonin dann doch die stärkste ist. Und wenn es jetzt, wenn du eine Durchschlafstunde bist, schon in der Nachtmitte, dann würde ich wirklich nur Mono nehmen.
Wie ist das jetzt? Also, das sind ja jetzt so Dinge, die man selbst mal versuchen kann. Die Patienten, die jetzt bei euch sind und jetzt so eine Polysomnographie gemacht haben, ist klar, kann man jetzt nicht sagen, woran liegt es bei denen, woran hat es gelegen, sondern aber gibt es da so generelle Störungen, wo du sagst, ja, da sind wir am häufigsten fündig. Daran müssen wir
Also
oft
ganz
arbeiten.
klar, also am allerhäufigsten sehen wir wirklich, auch bei denen, die es nicht von sich wissen, schlafbezogene Atmungsstörungen, einfach weil das so wahrscheinlich ist, ja. Es hat jetzt nicht jeder direkt eine Schlafapnoe, aber alleine es reicht schon Schnarcheln, Schnorcheln und du hast schon Ärger. Also das ist der dickste Batzen und der zweitdickste Batzen sind dann wirklich die nervlichen Schlafstörungen, wirklich mit Stress, Angst verbunden, Depression, wo es dann wir körperlich nichts sehen, wo das dann wirklich das Nervensystem, die Seele ist und wo wir dann eben mit Medikamenten und oder so Schlaftricks, Psychotherapie, Akupunktur, technischen Verfahren irgendwie versuchen, dieses überreizte Nervensystem wieder so ins Lot zu kriegen, dass du wieder besser schläfst.
Ist es wirklich die Seele oder ist es schlichtweg auch das vegetative Nervensystem, das irgendwie da der Parasympathikus nicht mehr anspringt?
Ich würde das als eins nehmen. Also das Wort Seele ist ja ein bisschen schwammig, Psyche auch. Das vegetative Nervensystem ist quasi der Übersetzer des psychischen Spannungszustandes auf den Körper. Das heißt, Wenn das vegetativ angespannt ist, ist es immer irgendwas an der Schnittstelle. Und deswegen kannst du das oft auch nicht trennen. Ja, du musst es dann eigentlich, das Wort ist so ein bisschen abgelutscht, aber du musst es schon eigentlich ganzheitlich diagnostizieren, ganzheitlich behandeln, damit du diese einzelnen Anteile der Schlafstörung, wenn man jetzt eine Behandlung macht, dann ist es wie so ein Menü. Wenn wir beide jetzt heute Abend essen gehen würden, dann wollen wir ja nicht heute Steak auf dem Teller, morgen die Pommes, übermorgen den Salat. Du hast es gleich, am besten noch Vor- und Nachspeise. Warum? Du wirst satter und die einzelnen Sachen ergänzen sich und es schmeckt. Und so musst du eigentlich auch eine Behandlung oder eine Diagnostik machen, dass du dir die einzelnen Abteilungen, Psyche, Körper, wie anguckst und dann auch eine Behandlung so baust, dass die irgendwie alle zu ihrem Recht kommen. Der Körper ist aber das Steak auf dem Teller. Ja? Oder der Rest ist die Beilage.
Naja, das ist so das Schlaforchester, das war schon ein sehr schönes Bild.
Das Schlaforchester,
Wenn
ja.
halt einer dagegen trommelt, dann hilft es halt nichts, gell? Wenn das andere
Wenn
dann.
du nachts schlecht Luft kriegst, macht der Körper so viel Alarm und so viel Stress, der schüttet so viel Adrenalin, Cortisol, Entzündungsstoff in die Blutbahn, da brauchst du an Psyche gar nicht mehr denken. Das ist so dominant, weil das für den Körper Alarm bedeutet. Alarm ist angestrengtes Atmen, ich krieg schlecht Luft. Da alles andere subsumiert der unter. Dann schießt er dich lieber wach. Das ist dem Kack egal, ob du müde bist am nächsten Tag oder was du träumst. Du sollst vernünftig Luft kriegen und dein Herzschlag soll in Ordnung sein.
Gut, das ist ja.
Danach, wenn das safe ist, dann kann man über die anderen Sachen reden.
Muss ja erstmal fürs Überleben sichern. Also,
Genau.
wenn du
So,
ein
und das ist im
Problem hast,
Grunde
relativ
so.
einfach.
Ne?
Das mit den ganzen, das ist jetzt vielleicht nicht so medizinisch ein Aspekt, aber vielleicht doch, ist es ja mit der Schlafmedizin und mit dem Schlafthema kam natürlich auch dieses wahnsinnige Kopfkissen-Thema. Kann ein
Ja.
gesunder Mensch, wenn er wirklich gesund alles passt, kann er schlafen, auf was er will, oder gibt es da wirklich Präferenzen, auf die man achten sollte? Muss jetzt der Seitenschläfer zum Rückenschläfer werden? Muss der Bauchschläfer, was weiß ich, hängen schlafen? Da gibt es ja mittlerweile so viel Auswirkungen, es artet aus mit der ganzen Kissenstruktur. Ist das wirklich so relevant?
Natürlich ist hier ein Markt, ein Consumermarkt. Früher, als Schlafmedizin noch gar nicht am Radar war, gab es nur die Betten- und Matratzenindustrie, die sich um Schlaf gekümmert haben. Und natürlich wird es jetzt zu einem immer größeren Consumer-Thema, wo sich natürlich jetzt alle irgendwie ihre Nische bauen. Generell kann man sagen, solange du gut schläfst, ist es scheißegal mit dem Kissen. Ja? Es ist wirklich völlig scheißegal. Wenn du natürlich dann anfängst zu schwitzen am Kopf, und das ist. Oder du hast wirklich orthopädische Probleme. Dann fängt es an, interessant zu werden, wirklich zu gucken. Und das ist natürlich auch von der subjektiven Empfindung und der Sinnlichkeit schon auch ein Thema. Schlafe ich jetzt lieber auf so einem Schaum-Tempur, hast du nicht gesehen, Kissen? Oder habe ich ein schönes, weiches Daunending? Das macht natürlich schon was. Der Schlaf braucht eine schöne Atmosphäre, damit er freiwillig kommt. Und es kann für dich halt sein, dass du da eine Heavy-Metal-Ausstattung hast. Und der andere baut halt so Rosenblümchen-Geschisse, ja. So, und da ist die subjektive. In dem Moment aber, wo du orthopädisch zum Beispiel Nackenprobleme, Schulterprobleme, wird die orthopädisch korrekte Matratze und das Kissen natürlich umso wichtiger. Da ist dann der Betten- und Kissenfachhandel schon meist gut aufgestellt, dass sie dich beraten. Wo es dann wirklich nochmal tricky wird, ist jetzt die nächste große Welle, ist eben Temperaturregulation im Schlaf. Es gibt ja jetzt kühlende Matratzen, kühlende Kissen. Da ist auch was dran, weil es darf nicht zu warm sein. Oder da musst du halt immer gucken, wie viel davon ist Marketing und Quatsch. Was übrigens totaler Quatsch ist, ist mit diesem Seiten- und Rückenschläfer-Gesumse. Weil wir alle drehen uns mehrfach pro Nacht. Wir sehen, wir haben ja 10.000 Messungen hier schon gemacht. Du drehst dich automatisch nachts mehrfach von links nach rechts auf den Rücken. Und das ist auch gut so. Weil wenn du jetzt nur links liegst, legst du dich wund oder dann ist die Durchblutung der Organe nicht gut. Für wenn du jetzt schnarchst, ist die Rückenlage doof, weil dann schnarchst du noch mehr. Aber trotzdem macht es keinen Sinn zu sagen, ich bin jetzt ein Seitenschläfer. Die Leute wissen ja nur, wie sie einschlafen und aufwachen. Wir sehen aber ja die ganze Nacht deine Körperlage. Das heißt, normalerweise ist es gesund, eine Zeit lang links zu liegen, eine Zeit lang rechts zu sitzen. Deswegen sind diese das ist nur für Leute, die jetzt wirklich Probleme haben auf einer bestimmten Seite. Wenn du jetzt die Schulter operiert hast, willst du nicht auf der operierten Seite liegen, ja? Da bist du halt mal 3 Wochen
Ich
Rechtsschläfer.
glaube, da braucht es auch keine Anleitung dazu. Das ist ja
Aber
überall.
so. Und beim Schnarchen und bei Schlafapnoe ist die Rückenlage schon die, wo das am meisten auftritt, wegen der Schwerkraft. Da macht es schon Sinn, dass du möglichst wenig hast. Aber alles andere ist eigentlich gut, dass du dich drehst.
Was sind jetzt so die wichtigsten Tipps, auf die man achten muss, wenn man gut schläft? Also ich denke jetzt da an an diese ganzen Blaulichtgeschichten und was weiß ich.
Also, man muss eins vorneweg sagen. Die Leute, die gut schlafen, für die ist eigentlich alles wurscht, es sei denn, sie kriegen jetzt nachts keine Luft. Ob der jetzt den Fernseher anhat, die meisten datteln ja sowieso noch bis kurz vorher bei dem Handy und schlafen trotzdem. Solange du keine Schlafstörung hast, ist es eigentlich völlig wurscht. In dem Moment, wo du eine kriegst, jetzt wird es wichtig, dann sollte man tatsächlich am besten im Idealfall eine Stunde vor Heiabett nichts Schlafstörendes mehr machen. Dazu gehört kein Fernsehen, kein Laptop, kein Handy, kein nichts wegen diesem blauen Licht. Weil dieses blaue Licht stört die Melatoninproduktion. Du solltest eine Stunde vor Heiabett nichts Schweres mehr essen, damit der Magen nicht so belastet ist. Du solltest gucken, dass du eine Stunde dir Zeit lässt, damit deine Maschine, dein Kopf, dein Körper langsam sich auf den Schlaf runterpacen kann. Cool down, ja? So eine Art Vorbereitungszeit. Und du solltest in dem Licht leise, weil Krach den Schlaf stört und kühl, weil zu warm auch Kacke ist. Da ist für die Hotellerie zum Beispiel später auch oder auch für das Real Estate schon noch was rauszuholen. Das Schlafzimmer ist im Vergleich zur Küche, zum Bad, zum Wohnzimmer sehr stiefmütterlich immer noch. Wieso gibt es noch keinen Schlafzimmerkonfigurator, ja, dass ich mir wie mein Villeroy und Boch Bad kann ich mir auch im Internet zusammenbauen? Wieso gibt es das für Schlafzimmer noch nicht? Ja.
Eigentlich interessant, gell, wenn man mal überlegt, wie viel Zeit man im Schlafzimmer verbringt. Und wie
Da
Zeit.
ist noch was, da ist noch was zu verdienen und was zu holen. Ja? Wenn du eine schöne Kombi, das Bett, das Raumklima, Licht, ja, morgens Bright Light mit viel Blaulichtanteil zum Wachwerden, abends mehr in den roten, langweiligen Bereich, Vibrationsmatratze, alles, da kann man richtig schön was bauen. Es hat sich nur noch keiner richtig geschnappt, das Thema.
Im Endeffekt kann man doch sagen, wenn wir jetzt nicht organische oder körperliche Probleme haben, ist es im Endeffekt wieder der Weg zum artgerechten Leben. Also den Stress runterfahren, was weiß ich, sich abends noch mit Alkohol zu littern, schläft man zwar meistens gut ein, aber selten gut durch.
Naja, ich sag mal, das ist ja auch so eine Sache, ne? Rein medizinisch gesehen ist der Alkohol nicht gut fürs Schlafen, weil er das Durchschlafen verschlechtert und das Schnarchen verstärkt. Aber wir sind halt auch Kulturwesen und ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, wer trinkt denn nichts abends, ja? Dann macht halt die Dosis ein bisschen das Gift. Das ist halt ein Unterschied, ob du jetzt ein, zwei Gläser trinkst oder dir ein, zwei Flaschen reintrötest, ja? So, und dir ein, zwei Gläser, du musst. Normalerweise muss man Medizin für den Menschen machen und man muss jetzt gerade beim Schlaf, wenn du da jetzt zu streng schon wieder rangehst und den Leuten so Vorgaben machst, die sie eh nicht einhalten können, weil das nicht in ihr Alltagsleben passt, dann geht der Schuss wieder hinten los. Ja, das ist wieder schlechtes Gewissen, dann fühlt man sich wieder kacke. Also, ich meine, du siehst es mir ja an. Ich bin jetzt da auch nicht so der Strengste, deswegen würde ich immer sagen, du kannst dir deine ein, zwei Gläschen, wenn das dein Ritual ist und das hat ja auch einen Kulturaspekt, ja. Ritualaspekt, ja, wenn du jetzt mit deiner Partner oder deinem Liebten oder keine Ahnung, da halt abends mal ein Glas trinkst, dann ist es vielleicht sogar schlafförderlich.
Das werden viele gerne hören, nachdem ja jetzt mittlerweile bekannt ist, dass es keine gesunde Dosis von Alkohol
Ja,
gibt.
aber guck mal, wer das immer sagt. Das sind die Typen, die ihre Bücher verkaufen wollen. Das sind diese veganen Marathonläufer, mit denen du auch kein Bier trinken kannst. Ja, ich meine, wie viel Schuldgefühle soll man uns denn noch machen? Ja. Es ist ja alles Sünde, was du machst. Ja, du darfst keine Kohlenhydrate mehr essen, du darfst keinen Alkohol mehr trinken. Das Einzige, wo ich sagen würde, was wirklich ist, ist Rauchen. Ja, wenn es geht, echt, das ist wirklich jetzt sinnfrei, wenn man da runterkommt. Aber alles andere, so what? Ja, guck doch mal, wer das alles verkauft. Das sind Typen, die ihre Bücher und ihre Ernährungsprogramme verkaufen wollen.
Ja, und es setzt den Menschen immer mehr unter Druck. Und der Druck ist dann wieder alles andere als schlaffördernd, wenn
Wenn du jetzt
man.
20 Jahre in der Medizin bist, dann gibt es immer eine Phase, da gibt es wieder eine Studie, die sagt, Mensch, Alkohol ist ja irgendwie doch förderlich. Und erst war es nur das Resveratrol aus dem Rotweinfass, dann kam aus Amerika, nächstes ist der Alkohol an sich, du kannst auch Whisky trinken. Jetzt geht wieder im Moment das totale Alkohol-Bashing durch und man macht die Leute noch viel verrückter, weil irgendwelche Entzugs- oder Detox-Kliniken damit ihre Patienten da reinspielen.
Ja gut, und es gibt dann die ganzen
Wird
Nicht-Alkoholiker.
doch trotzdem gesoffen. Guck dir doch mal, ja? Also, die Leute machen es ja eh. Und dann können sie es auch mit dem nicht ganz so schlechten Gewissen machen.
Also mit gutem Gewissen abends noch ein Gläschen, entspannt.
Wenn du einen Leberschaden hast vom Alkohol und du darfst nicht, dann ist es ja was anderes. Aber wenn du jetzt irgendwie merkst, naja, ich komme damit irgendwie klar und mir tut es, ne, bin jetzt nicht der Alkoholpropagator, aber man darf die Leute nicht so unter Sünde stellen, ja.
Ich glaube, das ist auch etwas, was einen wirklich beruhigt, weil mittlerweile ist so viel, wird so viel Druck auch auf Gesundheit gelegt und vor allen Dingen, was das Allerschlimmste ist, wer nicht gesund ist, ist mittlerweile selbst schuld, weil er nicht genügend
Genau,
macht.
das ist ja total. Guck mal, wir sehen das ja auch bei den richtigen Schlaftabletten, bei den chemischen Schlaftabletten. Es gibt 10% Leute, die haben so schwere Schlafstörungen, die brauchen halt eine Tablette. Und die Tablette hilft dann auch. Jetzt haben die aber panische Angst davor, weil sie überall gehört haben, ihr Gott, das macht er abhängig. Ja? Also er hat ja schon Angst, nicht zu schlafen. Jetzt hat er schon Angst vor der Schlafstörung, krank zu werden. Jetzt hat er aber auch noch Angst vor der Hilfe. Jetzt muss man erstmal die Leute entängstigen und sagen, Hasi, da passiert nichts. Du bist ja hier beim, ich passe doch auf dich auf. Wir halten es unter Kontrolle. Und dafür ist es doch da. Ich meine, ausgerechnet der arme Schlaf soll es alleine schaffen. Das ist ja auch nur ein Mensch. Beim Blutdruck, Pille gibt es kein Stigma. Bei, keine Ahnung, ja, Nierentablette kein Stigma. Aber ne, der Schlaf, der es alleine nicht schafft, der muss von alleine kommen. Das ist wie bei Depressionen. Das ist gemein. Da kann der Schlaf nichts für. Den Schlaf kannst du nicht mit deinem Willen beeinflussen. Du und ich, wir könnten uns zwingen, 5 Kilometer zu walken und weniger zu essen. Fällt mir schwer, aber es geht. Aber Schlaf kannst du nicht erzwingen. Du musst dem Schlaf ein nettes Bett machen, damit er selber kommt. Und das geht nicht mit Druck. Und je mehr Stigma und Angst und Schuldgefühle und was ich alles darf, desto schlimmer wird das.
Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Man muss den Schlaf einladen. Mit
Musste
offenen
ein Bett machen.
Armen.
Der hat so ein, das war jetzt nicht von mir, aber es gibt so ein schönes
Sehr
Bild von
schön.
einem anderen Kollegen, der hat gesagt, das ist wie so ein, der Schlaf ist wie ein Vogel. Ja? Du musst ihm die Hand ausstrecken und wenn er, wenn du jetzt die Hand zuschnappst, ist der Vogel weg. Ja? Du musst es den freiwillig kommen lassen und wenn es ihm gut geht, dann bleibt er schon.
Von zarter Hand umarmen.
Jawohl.
Wundervoll.
Und
Was für ein schönes Gespräch.
ja,
Herzlichen
fand ich
Dank.
auch.
Ganz toll. Ich hoffe, ihr hattet auch Erkenntnisse aus unserer Unterhaltung. Und wie gesagt, wer Probleme hat, der wende sich bitte an den Dr. Michael Feld. In
So
diesem
ist es.
Sinne.
Vielen Dank.
Und das war's auch schon wieder. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Ich bin Daniela Wiesner und freue mich auf euch.